Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast auf HR2 Kultur Thomas Hürlimann. Man könnte gemeinerweise sagen, und das wäre eine Reduktion, Bundespräsidentensohn. Man könnte aber auch sagen, der wichtigste Schriftsteller der Schweiz. Man könnte auch sagen, und das wäre auf jeden Fall richtig, der wichtigste Schriftsteller des Ammann Verlages. Und man könnte dann von Bierdeckeln erzählen. Aber wir tun das alles zunächst nicht, sondern später. Und später sprechen wir auch Thomas Hürlimann über den großen Kater. Also ihren Vater, den Hans Hürlimann, den Bundesratspräsidenten. So heißt es, glaube ich, in der Schweiz. In Deutschland wäre das so eine Art Bundespräsident. Schön, dass Sie da sind. Gastgeber Johann Schelljem. Fangen wir mit einer kleinen gemeinen Runde an, Thomas Hürlimann. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nennt das einen Fragebogen, den sie allen Menschen vorlegt und den sie irgendwann einmal 1998, genauer gesagt im Oktober, ausgefüllt haben. Also die Fragen. Lieblingsschriftsteller, Ihr Lieblingsschriftsteller?
Gottfried Keller.
Ihr Lieblingslyriker?
Gottfried Benn.
Also die Gottfriede, die Helden in der Wirklichkeit, Ihre?
Oh, eine schwierige Frage, das auf die Schnelle zu sagen. Gerade vorhin auf dem Weg zur U-Bahn habe ich jemanden gesehen, der gelegen hat, auf der Straße gelegen hat, und ein junger Mann ist dahin gegangen, um diesen Menschen aufzuhelfen. Das fand ich heldenhaft. Ich habe mir jetzt nämlich überlegt, schaffe ich das noch oder muss ich zum Radio? Eventuell hätte ich ihn liegen lassen.
Ihre Lieblingstugend?
Wahrhaftigkeit.
Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Schreiben.
Wer oder was hätten Sie gerne sein mögen?
In frühen Jahren Forschungsreisende. Und etwas von dem ist mir geblieben, weil wer schreibt, der steigt in die Abgründe seiner Seele hinein. Leider gibt es keine Wüsten mehr zu entdecken. Draußen im All, da ist eigentlich schon alles kartografiert.
Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten?
Das Gespräch bei einem guten Glas Wein, die gemeinsamen Spaziergänge, das allmähliche Langsamerwerden beim Steigen mit zunehmendem Alter.
Ihr größtes Glück?
Wenn mir ein Satz gelingt.
Warum, Thomas Hürlimann, ist dieser Schweizer, der so idyllisch gewohnt hat, wie ich keinen gekannt habe? Sie müssen es beschreiben, Einsiedel hört sich ja schon mal romantisch an. Die Katholiken unter den Hörern wissen, dass es ein Wallfahrtsort ist mit einer schwarzen Madonna, mit einem wunderbaren Kloster, einem riesigen Klosterbau im Tal. Ich glaube, Sie haben da sogar hinsehen können. Das war nicht weit von, das ist nicht weit von Zürich. Warum verschlägt es einen Einsiedler nach Kreuzberg?
Ich war früher als Student 1974, dachte ich, ich muss in die Welt hinaus. Dann bin ich nach Berlin. Ich dachte, ich bleibe für 2 Semester. Ich blieb 10 Jahre. Das war damals in Kreuzberg. Dann ging ich zurück in die Schweiz, nach der Großstadt aufs Land. Eines Tages erhielt ich eine Einladung ans Literaturinstitut in Leipzig und blieb dort für 3 Semester und habe eigentlich am ersten Tag in Leipzig gemerkt, ich bin doch ein Großstadtmensch. Es gefiel mir in Leipzig ausnehmend gut. Und so bin ich dann eigentlich bis zur Abreise von Leipzig sehr unentschieden, ob ich in den Norden oder in den Süden fahre. Bin ich im letzten Augenblick in den Norden gefahren, habe ich sofort eine Wohnung gefunden, nun im Osten, und bin wieder in Berlin, wie in meinen frühen Jahren.
Wie hat der Schweizer dies Deutschland wahrgenommen? Denn Deutschland, der größte Kanton der Schweiz, wie man manchmal sagt, hat die braune Farbe in der Schweiz sehr drastisch hinterlassen. Mit welchem Gefühl sind Sie nach Deutschland gegangen?
Ursprünglich war ich sehr überrascht. Ich kam in die Kreuzberger Kneipen, das war in den 70er Jahren, und da war dauernd von einer Vergangenheit die Rede, etwas, das ich überhaupt nicht kannte. Das war dann auch der Grund für mich, weshalb ich mich mit der Vergangenheit der Schweiz zu beschäftigen begann. Unsere Verstrickungen in die Finanzpolitik des Dritten Reiches und so weiter. Und ohne, also die manchmal für mich fast etwas zu penetrante Beschäftigung, wie sie hierzulande mit der Vergangenheit getrieben wird, was förmlich fetischisiert wird, hätte ich aber wahrscheinlich gar nicht zu meinen Themen gefunden. Und so war also dieser Umweg über die deutsche Geschichte für mich ein Weg in die Schweizer Geschichte. Heute sehe ich das teilweise anders, weil ich im Osten lebe. Da bin ich wiederum in einer Gegend, die sich dauernd mit einer Vergangenheit auseinandersetzen muss, mit einer DDR, die eben weggebrochen ist, die plötzlich nicht mehr da ist, obwohl die Leute noch in denselben Häusern wohnen. Und das sind natürlich Bruchstellen, die für mich als Schriftsteller sehr interessant sind.
Thomas Hörlimann, geben Sie mir einen Blick in diese Kindheitssozialisation, nicht nur eines Schweizers, Sie sind ja nicht irgendein Schweizer, sondern Sie sind in eine prominente Familie hineingeboren worden. Sie sind 10 Jahre älter, das ist etwas Schmerzliches, es tut mir leid, Thomas Hörlimann, 10 Jahre älter als Ihr verstorbener Bruder
Matthias,
der Sie eigentlich zum Schriftsteller gemacht hat, so beschreiben Sie es, aber davon später. Zunächst einmal, dieser Thomas Hörlimann wächst ja auf als Einzelkind von wem und wo, in was für einer Schweiz? Geboren 1950.
Und das war eine fast biedermeierliche kleine Stadt am See.
Welche?
Zug. Da bin ich in einem normalen bürgerlichen Haushalt aufgewachsen. Es begann dann langsam die Karriere, die politische, meines Vaters. Das habe ich aber eigentlich kaum gespürt, weil das war eine Sache, die erst auf Gemeindeebene, dann in der Stadt, dann im Kanton.
Und was war der denn vorher, bevor er in die Politik ging?
Er war
Zug ist die Erfinderin der Niedrigsteuer und hat, so wie das polnische Slubice die meisten Friseure und Apotheken hat, so hat Zug die meisten Firmensitze und Millionäre, weil die am wenigsten Steuer zahlen müssen und andere haben dieses System abgekupfert. Ist das schon das Zug des Thomas Hörlimann, als der klein ist, in den 50ern?
Nein. Dieses Zug, das ist eine Entdeckung aus dem Ende der 50er Jahre. Und da endete mein Zug schon. Ich kam dann 1963 in die Klosterschule einsiedeln. Ich habe also Zug verlassen, als es noch nicht dieser nahezu globale Satellit war, wie es das heute ist. Wäre ich in Zug geblieben, hätte ich eine riesige Reise gemacht, irgendwie aus dem 19. Jahrhundert ins 21. Das war noch eine Stadt, wo die Kranien unter den Bahnhofdächern hingen und wo eigentlich jeder jeden kannte, wo man den Hut voreinander zog. Heute sind in den Häusern teilweise Uhren, die die Zeit von Abu Dhabi anzeigen. Zug ist der viertgrößte Ölumschlaghandelsplatz der Welt. Also da hat sich etwas völlig verändert. Aber diese große Veränderung, Verwandlung, die habe ich dann verpasst. Ich erlebe das nur, wenn ich jeweils wiederkomme. Und jedes Mal komme ich in eine andere Stadt.
Sind Sie denn gefördert worden? Haben Sie als Zuger traumhafte Prämien, Preise, Stipendien bekommen? Weil Sie sind ja ein geborener Zuger Schriftsteller, den man ja fördern muss, so wie die Schweizer ihre Schriftsteller fördern.
Nein, das vom Kanton Zug habe ich bisher keine Förderung erfahren. Das hing wohl auch damit zusammen, dass ich eben schon sehr lange weg bin und wahrscheinlich den Zug und dann etwas aus dem Blickfeld geraten bin.
Warum steckt dieser Hans Hörlimann, der vom Rechtsanwalt zum Politiker wird, seinen Sohn in die Klosterschule von Einsiedel, seinen 9-jährigen Sohn Thomas
Hörlimann? Das ist heutzutage schon fast schwierig zu erklären. Es gab noch in den 50er Jahren eine deutlich in zwei Religionen aufgeteilte Schweiz, nämlich in den protestantischen Teil, Zürich, die Zwinglianer, und in den katholischen. Die Katholiken hatten damals ein Bildungsproblem. Das heißt, die Kantonsschulen waren alle in protestantischer Hand. Und als Katholik ging man eigentlich nicht in diese Schule. Wenn ein Katholik sich als bildungsfähig erwiesen hat, dann wurde er in eine Kutte gesteckt und in eine dieser Klosterschule.
Sie haben im März 2010 für die Zeit selbst einen Artikel geschrieben, Thomas Hürlimann, einen Artikel über Ihre religiöse Sozialisation und was Sie heute von der katholischen Kirche halten. Wir vom Club der Atheisten, lesen Sie die ersten zwei Abschnitte, weil dann sind wir ja sofort in Einsiedel, im Kloster Einsiedel mit dem neunjährigen Thomas Hürlimann.
Am Altar brannten die Kerzen gelbe Kleckse ins Dunkel, dann flammte in der Apsis die Rosette auf und legte über den eisigen Chorboden einen rötlichen Schimmel. Die schwarz bemalten Bänke bekamen einen narbigen Glanz. Engelsflügel und Marmorbeine wurden lebendig, Gold leuchtete auf, Perlen blinkten, grünblaue und rotgelbe Lichtflüsse stürzten aus gotischen Fenstern ins Innere, und das Kirchenschiff, ein Schiff aus Stein, legte ab. Es war der schönste Raum der Welt, denn hier kniete der Knabe neben seiner Mutter, die ein weißes Hütchen trug, wie eine Pillenschachtel, und die betenden Lippen hinter einem Schleierchen verbarg. Die Mutter lehrte den Knaben reden und beten. Er glaubte ihr aufs Wort. Wenn sie sagte, auch die Kirche sei eine Mutter, erst noch eine heilige Mutter, war das keine unverständliche Behauptung, sondern eine Verheißung voller Geheimnisse und heiliger Worte, Kyrie eleison, Christe eleison, et cum spiritu tuo. Das Parfüm der heiligen Mutter, die Mixtur aus Weihrauch, heißem Kerzenwachs und blühenden Blumen, roch er sogar lieber als das Chanel der richtigen Mutter. Und wer trug in diesem Raum, der auch an einem Wintermorgen einen Sommerzauber entfaltete, die prächtigsten Gewänder? Nicht sie, die ihre Kostüme in Luzern kaufte, bei einer berühmten Modistin, sondern der Priester am Altar.
Thomas Hürlimann auf HR2 Kultur im Doppelkopf, Gastgeber Johann Schelljem. Wenn Sie sich an diese Welt erinnern, diese Welt, die sinnlichen Eindrücke dieses neunjährigen, zehnjährigen, elfjährigen geistern ja durch all ihre Romane. Im großen Kater steckt der Vater den Jungen in das Kloster, in den 40 Rosen.
Ja, da ist Marie in 40 Rosen, ist in einer Klosterschule. Und die Fräulein Stark in der Novelle, die spielt ja in einer alten Bibliothek, also eigentlich auch in diese Bibliothek, in einer alten Klosterbibliothek.
Und das wichtigste Körperteil, nicht nur der kleinen Jungs, ist die Nase. Man riecht unglaublich viel. Was haben Sie da gerochen? Wonach riecht das Kloster von Einsiedel?
Ja, das ist spannend, dass Sie danach fragen, weil man könnte mich also irgendwo hinversetzen auf dieser Welt und hätte ich diesen Geruch um mich herum, würde ich sofort wissen, jetzt bin ich wieder in meiner Jugend. Es ist ein Geruch, der teilweise die Küche, die Schlafsäle und die Kirche mischt. Also Sie haben da von der Küche zum Beispiel den Geruch nach Kohl, von der Kirche den Geruch nach Weihrauch, von den Toiletten den Geruch der Pissoirs und von den Schlafsälen, damals konnten wir nur einmal in der Woche duschen, den Geruch käsiger Socken. So riecht für mich der Katholizismus.
Was macht dieses Frauenbild, was macht dieses Weltbild und diese sinnliche Erfahrung mit diesem kleinen Mann, Thomas Hürlimann?
Ja, das hat natürlich mit dem kleinen Mann einiges angestellt. Und zwar etwas, womit ich dann später zuerst Mühe hatte, das ich heute aber eigentlich schön finde. Es hat uns damals die Verehrung gelehrt, also dass man eigentlich vor einer Frau niederkniet, dass man ihr Blumen in Vasen stellt, dass man sie auf den Altar erhöht und dass man ihr bis zu einem gewissen Grad auch dient. Das war natürlich ein Frauenideal, das dann mit der Wirklichkeit konfrontiert wurde. Ich geriet dann in die wilden Jahre nach 68 und
in Berlin
und hatte natürlich mit dem Frauenbild, das ich in mir trug, erstmal gewisse Schwierigkeiten. Aber wie das ja ist, die Macht solcher Bilder, die bleibt dann doch stärker. Und im Laufe des Lebens, glaube ich, habe ich dann durchaus auch Frauen gefunden, die diesem Bild entsprochen haben.
In Der Sprung in den Papierkorb sprechen Sie von einer Ute, die eigentlich dieses in Frage stellt, was sie mir gerade so lyrisch beschrieben. Sie hat gesagt, du bist zwar ein Scheißkerl, aber du kannst gut schreiben.
Ja, Moment, das muss ich korrigieren. Ute hatte ein wirklich hohes Verständnis von Literatur. Und das habe ich deshalb gemerkt, weil unsere Beziehung am Ende war. Und ich habe damals, um hinter die Tricks und Kniffs von Gottfried Keller zu kommen, einige Seiten aus dem Grünen Heinrich abgetippt auf meiner Hermes-Baby-Schreibmaschine. Und diese Seiten, die lagen auf meinem Schreibtisch. Dann kam Ute und sagte, Thomas, zwischen uns ist es aus. Und ich versuchte Zeit zu retten, ging in die Küche, um erstmal Kaffee zu kochen. In der Zeit stellte sie sich an mein Pult, sah diese Seiten, fing an zu lesen. Dann brachte ich den Kaffee zurück und sie sagte, du bist zwar ein Riesenarschloch, aber schreiben kannst du. Nur leider, ich war nicht der Autor.
Sie wurden ein andermal zum Schriftsteller geschlagen. Das war noch in Einsiedel. Wie alt waren Sie da und wer war das?
Ja, das war ein Unterpräfekt. Die Deutschstunde, wir hatten einen sehr guten Deutschlehrer, Pater Adelbert. Aber er war oft krank und ein Unterpräfekt, der eigentlich für uns als Aufsichtsperson tätig war, der sollte uns zu einem Aufsatz im Freien führen. Hinter dem Kloster erhebt sich ein Hügel mit 7 Linden und wir sollten uns unter diese Linden setzen und innerhalb von einer Stunde die beschreiben. Das habe ich gemacht. Und ich weiß noch, dass mir das Wort Baumkathedrale eingefallen ist. Das kam deshalb, weil durch diese Linden brach die Sonne herein, ähnlich wie sie in der Kirche durch die Fenster kommt. Und so fing ich also an, diese Bäume langsam in eine Kirche zu verwandeln. Sicher sehr kitschig, aber also mit Inbrunst und Herzblut habe ich das geschrieben. Dieser Subpräfekt hat dann sich bemüßigt gefühlt, die Aufsätze zu korrigieren, weil eben unser Deutschlehrer nicht da war und rief mich dann im Studiensaal in seine Zelle, die nebenan war, und hat gesagt, gib zu, du hast das abgeschrieben. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe das nicht abgeschrieben, nur hätte ich das abschreiben können. Wir hatten ja da oben keine Bücher. Und damals wusste ich noch nicht, dass es das Schlimmste ist, dann in solchen Fällen Recht zu haben. Später hätte ich wahrscheinlich einfach Ja gesagt und die Sache hätte sich mehr oder weniger erledigt. Ich blieb aber renitent und sagte, ich habe das geschrieben. Dann musste ich meine Hände ausstrecken und er hat zu einem vierkantigen Lineal gegriffen. Und insofern bin ich tatsächlich zum Dichter geschlagen worden.
Der Umgang mit der Wahrheit im Kloster hat sich dann aber verändert, mit der Pubertät verändert, denn als Sie 15 sind, gründen Sie und ein paar andere Mitgenossen, sagt man, vielleicht einen Atheistenclub. Das hört sich wieder an wie das finsterste Berlin.
Ja, wenn wir uns heute treffen, dann reden wir wie Veteranen. Also unser Präsident, der wurde dann später Psychoanalytiker, Ottmar Wörmle hat er geheißen, oder heißt er. Und es war natürlich damals ein Versuch, Sie dürfen nicht vergessen, das ist die Zeit fast noch vorkonziliär, jedenfalls in diesem Kloster. Also da galt eine Ordnung, die aus dem 18. Jahrhundert kam. Wir sind um 5:10 aufgestanden. Wir mussten jeden Tag in die Messe.
Die Kleider waren auch so prächtig wie im reinsten Absolutismus.
Genau, ja. Und eine ganz strenge Hierarchie mit dem Abt eben, dann dem Rektor, dem Präfekten und so weiter. Und wir auf der untersten Stufe. Wir blieben aber nicht frei von Einflüssen von außen. Also wir haben nachts Radio gehört, wir haben die Stones gehört. Es kam dann eben auch bei uns zu einer Art von Studentenrevolte, zu einer Zöglingsrevolte. Wir wollten keine Kutten mehr tragen. Also das, was draußen in der Welt geschah, hat sich dann auch bei uns abgebildet. Und der Atheistenclub war mehr oder weniger ein Vorläufer dieser Geschichte.
Beschreiben Sie ihn, wie Sie ihn literarisch beschrieben haben. Vielleicht ein Zitat.
Mit 15 Jahren gehörte ich zu den Gründern eines Atheistenclubs. Wer Mitglied werden wollte, musste eine Prüfung ablegen. Während des sonntäglichen Pontifikalamtes hatte man in den Dachstuhl der Klosterkirche zu steigen und durch ein Loch in der Weihnachtskuppel einen Papierflieger hinuntersegeln zu lassen, mit einem atheistischen Satz beschriftet. Auf meinem Flieger stand, Religion ist der Wille zum Winterschlaf. Nietzsche.
Wie lange blieben Sie in dem Kloster und was passiert mit dieser Schizophrenie? Nachts tanzt man I can get no satisfaction und tags geht man beten und ist ein Nichts in schwarzer Kutte.
Ja, das, also 8 Jahre hat das gedauert.
Von 9 bis 18?
Von 11,5 bis knapp über 20, ja. Und, oder bis 20. Und was Sie beschreiben, trifft es sehr genau. Ich muss allerdings dazu sagen, dass die katholische Religion eigentlich mit dieser Doppelexistenz keine allzu große Schwierigkeit hat. Das ist anders im Protestantismus. Im Protestantismus zum Beispiel, da sind sie ihrem eigenen Gewissen verantwortlich. Katholiken haben kein Gewissen. Das ist das Angenehme. Das heißt, man kann auch als Hohlform existieren. Es ist die Frage nicht, wie ich mir selbst gefalle, nicht auch wie im Jüdischen, wie erfülle ich meine Pflichten, sondern der Katholizismus ist da, glaube ich, eine sehr legere Religion. Wir haben zum Beispiel eben in der Kirche gestanden und haben die Umhüllung unserer Missales, unserer Gebetbücher, einfach zum Beispiel um ein Nietzsche-Band oder um Feuerbach oder um Marx gelegt und haben dann in der frömmsten Haltung die radikalsten Texte gelesen.
Das heißt, für Ihre Sünden hatten Sie dann die Beichte statt des Gewissens?
Genau.
Lesen Sie doch einen Ausschnitt, in dem Sie da die Reaktion der Kirche auf den Beichtenden beschreiben, Thomas Hürlimann.
Während der Sommerferien las ich Feuerbach und Sartre. Dem Vater verschlug es die Sprache. Als ich stolz erklärte, ich würde während der Ferien keine Messe besuchen, schluchzte die Mutter auf. Sie leide an einer großen Schuld, gestand sie mir, sie habe 2 tote Kinder geboren. Da ungetauft, seien sie von der Auferstehung der Toten ausgeschlossen und müssten ewig im Limbus verharren. Das Wort kannte ich. Der Limbus war nicht Himmel, nicht Hölle, nicht Fegefeuer. Aber erst durch die schluchzende, schreiende Mutter wurde der Nichtort für mich sichtbar. Nun war er, auch für mich wie für die Mutter, ein im Jenseits gelegenes Embryonen-KZ. Als Freigeist kommst du in die Hölle, schrie die Mutter. Das Fleisch von meinem Fleisch ist verdorben. Um sie zu beruhigen, versprach ich, am Samstag zur Beichte zu gehen. Mein Vater, der das Unglück kommen sah, machte den Vorschlag, ich möge meine Beichte wie er und seine politischen Freunde bei Pater Ottmar ablegen. Pater Ottmar, ein alter Franziskaner mit wallendem Bart, war vollkommen taub. Aber in meinem pubertären Stolz ging ich zu Hochwürden Stäuble, dem Dekan und Stadtpfarrer. Ich beichtete, ich hätte einen Atheistenclub gegründet und würde für einen Gott, der schuldlose Embryonen bestrafe, nichts als Verachtung übrig haben. Hinter dem Gitter, das ich beflüsterte, hörte ich Laute der Entrüstung. Dann warf er mich raus, und nie werde ich den Kopf von Hochwürden Stäuble vergessen, aus dem Beichtstuhl hervorgereckt mit großen, vom Entsetzen geweiteten Augen.
Thomas Hürlimann, diesen Text müssen wir verdauen mit welcher Musik?
Dann schlage ich vor, A White Shade of Pale von den Brockelhaaren.
Weil sich damit erotische Erlebnisse verbinden?
Das Brockelhaaren heißt ja jenseits von den Dingen. Das ist Latein. Und wir Klosterschüler waren damals ganz stolz, dass wir eben zum Beispiel dann unseren Tanzpartnerinnen so etwas sagen konnten in den 60er Jahren, als diese Musik aufkam.
A White Shade of Pale von Brockelhaaren für Thomas Hürlimann im Doppelkopf auf HR2 Kulturgastgeber Jochen Schelling. We skip the life and then go. Turned cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. Of Das war viel zu kurz, A Whiter Shade of Pale. Thomas Hörlimann, angeklungen in der Klage der Mutter, ist der Gram, ist die Trauer über den verlorenen Sohn, über ihren Bruder, der früh an Krebs gestorben ist. In der Große Kater gibt es einen Sohn, der im Krankenhaus liegt. In der Verfilmung mit Bruno Ganz ist das ganz dramatisch. Da wird aus den vielen Rückblenden, die sich auf die Karriere des Bundesratspräsidenten beziehen, das Gerüst herausdestilliert. Und es geht darum, wie ein Politiker oder die ihn umgebenden Politiker intrigierend die Öffentlichkeit auf seine Seite bringt, indem dann auch dieser krebskranke Junge in die Waagschale geworfen wird, also vor die Kameras gezerrt, um Stimmen zu fangen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt und was hat es mit diesen literarischen Bildern, wir kommen ja jetzt vom Großen Kater her, was hat es mit den literarischen Bildern im wirklichen Leben auf sich?
Es war so, als mein Bruder, der ist, wie Sie sagten, 10 Jahre jünger als ich, krank wurde, war er 16 Jahre alt. Und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, das auch daraus entstand, dass wir eigentlich nie zusammen gelebt haben in dem Sinn. Ich war, als er anfing zu reden, dann der große Bruder, der aus der Klosterschule kam, nur in den Ferien und dann wieder verschwand. Und plötzlich war unsere Familie, der es bis dahin sehr gut ging, mit dem Schrecken konfrontiert, dass es eine Krankheit zum Tode ist. Das hat sich sehr rasch gezeigt. Mein Bruder war dann aber sehr, sehr kräftig, eigentlich außerhalb dieses Tumors sehr gesund, sodass er 4 Jahre gelebt, gelitten und gekämpft hat. Ich hatte schon lange versucht zu schreiben, aber das waren immer wieder Imitation. Ich habe zum Beispiel von Frischten Stiller gelesen und wollte mit 16 gleich einen Liebesroman schreiben, ohne je eine Frau richtig geküsst zu haben und so weiter. Und nun habe ich plötzlich die Welt mit den Augen meines Bruders angefangen zu sehen. Ein Sterbender erkennt natürlich etwas ganz anderes in den Dingen. Das heißt, mein Bruder hat mal gesagt, wenn es Nacht wird, wird es nicht nur Nacht. Also im Nachtwerden zeigt sich eben eine ganz andere Verdunkelung. Und das zeigt sich auch in ganz banalen Dingen. Er wurde dann schwächer und man schaut natürlich plötzlich anders auf die Wege. Man schaut genauer oder man schätzt eine Strecke, die zu einem Bus führt, den man noch erreichen will, ganz anders ab, als wenn man als gesunder Mensch dann einfach ein paar Schritte zulegt und so weiter. Ich fing an, die Welt anders anzuschauen, eben sehr stark mit dem Blick meines Bruders. Und plötzlich habe ich festgestellt, jetzt kann ich schreiben. Das heißt, ich selber habe es nicht unbedingt festgestellt, aber meine Texte wurden anders. Eines Tages kam ich dann mit Egon Ammann zusammen und er las das und er sagte, ich mache daraus ein Buch. Und dadurch bin ich dann aus der Schublade durch Egon Ammann an die Öffentlichkeit geraten. Er war der Verleger und ich glaube, dass ich meinem Bruder die Art und Weise der Wahrnehmung verdanke oder das, was man Stil nennt. Ohne ihn wäre ich, glaube ich, kaum zum Schreiben vorgedrungen.
Thomas Hörlimann, Gastgeber Johann Anschelium hier im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Helfen Sie mir. Ich habe jetzt begriffen, dass der Robert Hörlimann eigentlich sozusagen der Dauersohn des Schweizer Bundesratspräsidenten war, während Thomas Hörlimanns Erziehung ja ins Kloster delegiert worden ist. Sie kamen dann, wurden renitenter, waren am Anfang der gute Onkel, der nahe Onkel und sind dann auch logischerweise fix geflüchtet und haben erst mit dem Verschwinden ihres Bruders gemerkt, was ist denn da, was mich verlassen hat. Was ist das Leben? Und haben dann angefangen zu schreiben über den Tod, über das Verschwinden. In ihrer Familie prallten aber doch noch verschärftere Blickrichtungen auf das Leben aufeinander. Auf der einen Seite der Sterbende, der sich verabschiedete, vielleicht auch die Mutter mit der Nähe zu diesem Sterbenden oder auch der Verzweiflung Gott gegenüber, jetzt bin ich gläubig und jetzt nimmt er mir den auch noch weg. und auf der anderen Seite der Politiker, dem ja das Gestern und was scheren mich die Versprechen von gestern egal sind, der als Politiker schauen muss, dass er das Morgen überlebt. Also wie haben Sie das wahrgenommen und was haben Sie mit dieser Schizophrenie, mit diesem Konflikt gemacht, Thomas Hürlimann?
Ja, da sprechen Sie etwas für mich sehr Wichtiges an. Und das meinte ich vorhin, als ich sagte, ich habe später die Doppelexistenz sehr viel schwieriger und gravierender empfunden als in der Klosterschule, wo man in der Kutte in der Kirche stehen und Feuerbach lesen konnte. Und das, was Sie sagen, trifft es genau. Als Politiker war mein Vater der Zukunft verpflichtet, dem besseren Morgen, wie er gern gesagt hat. Das muss ein Politiker auch so glauben. Mein Vater und ich haben mal zusammen ein Eisenbahncoupé betreten und ich setzte mich mit dem Rücken zur Fahrt und er sagte, setzt du dich immer so hin, das ist ja furchtbar. Man muss doch nach vorne schauen. Also er wollte die Welt sehen, die auf ihn zukommt. Und mir ist es heute noch lieber, wenn ich sie entgleiten sehe. Das ist eigentlich ein griechisches Verhältnis zur Welt. Die Griechen haben gesagt, vor uns ist die Vergangenheit, hinter uns ist die Zukunft. Das ist auch der richtigere Blick, denn das, was hinter uns ist, ist immer das Nichts. Der Tod, diese Zukunft, wir kennen es ja nicht. Aber tatsächlich ist dann dieser Riss durch unsere Familie gegangen. Meine Schwester und ich, wir waren relativ jung. Wir sollten uns eigentlich auch nach vorne richten, also vermeintlicherweise in die Zukunft. Das ist dann aber im Angesicht, im Miterleben dieses Sterbens natürlich nicht gelungen. Das war nicht möglich. Und ich glaube, dass meine Bücher sehr oft oder meine Texte jedenfalls dann, wenn sie halbwegs gelingen, dann spielen sie auf diesem Grat, auf dieser Schneise, da, wo sich eben etwas trennt, wo dieser Riss entsteht. Und ich muss auch gleich dazu sagen, das ist sehr oft eine komische Kante. Das ist eben nicht nur traurig, nicht nur tragisch, sondern wenn man plötzlich merkt, also die Welt entgleitet mir und was ich hinter mir habe, ist eigentlich das pure Nichts. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch eine Befreiung. Oder man denkt plötzlich, da stehe ich auf dem hohen Seil und stürzt fröhlich ab. Also insofern glaube ich auch, dass ich jetzt im Schreiben diese Momente am besten treffe, wenn ich eher ins Komische gehe.
Warum hat Ihre Schwester nie Eingang in Ihre Literatur gefunden? Die kommt ja nie vor.
Ja, das haben wir auch schon miteinander besprochen.
Hat sie sich beworben?
Nein, in 40 Rosen, da tauchen meine Schwester und ich auf. Wir sind die beiden einzigen Lebenden, aber wir sind dann diese beiden toten Kinder, die ich vorher schon erwähnt habe. Während alle anderen, die in diesem Buch auftauchen, in 40 Rosen, sind heute tot. Und das ist ja auch etwas, was die Literatur tun soll, dass sie das, was eigentlich uns sich entzieht, beschwört, dass sie die Toten noch eine Weile weiterleben lässt. Denn solange man an sie denkt, das ist dieser schöne jüdische Gedanke, solange man die Geschichten von ihnen erzählt, sind die Toten unter uns und sind sie nicht tot. Und meine Schwester würde am besten auch ihre Geschichten selber erzählen. Sie könnte das so gut wie ich oder vielleicht mündlich sogar sehr viel besser. Und vielleicht tut sie das eines Tages auch. Dann muss ich es gar nicht selber tun.
Thomas Hürlimann, wie kam die dunkle Vergangenheit, die Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung, die Begeisterung für das erst preußische und dann braune Deutschland in die Romane oder besser noch erst einmal in den Kopf von Thomas Hürlimann, der sich dann traut, das in seine Romane zu schreiben?
Ja, eigentlich ging das auf ein ganz kleines Loch zurück, das ein Nagel in einer Wand hinterlassen hat. Als ich in frühen Jahren als Student in Berlin war, da habe ich eben keinen Militärdienst geleistet, weil ich im Ausland war. Und dann musste man das sogenannte Dienstbüchlein einmal im Jahr auf das damalige Generalkonsulat bringen, in der Bismarckstraße, um es abstempeln zu lassen. Ich kam an einem Mittag, das war aber kurz vor 12, und der zuständige Beamte war bereits im Mittag. Da es für mich eine weite Reise gewesen war, habe ich gefragt, ob ich hier bleiben kann, und sie ließen mich liebenswürdigerweise in einem Salon warten. In diesem Salon hingen alle Gesandten der Schweiz seit 1871, seit der Gründung des Deutschen Reiches. Und ich bin dann so vorbeispaziert, weil es mir langweilig war, habe diese Herren, das waren Ölgemälde, angeschaut und stellte plötzlich fest, da ist ja eine bleiche Fläche, so der Schatten eines Bildes an der Tapetenwand, und ein kleiner Nagel, also hat da ein Loch hinterlassen. Da haben sie einen abgehängt. Da habe ich mich wieder hingesetzt. Ich habe dann gedacht, ja, wahrscheinlich zur Reparatur oder so. Und irgendwann kam ich auf die Idee, ich schau mal, was für eine Zeit das ist, weil unten auf den Täfelchen war das jeweils beschriftet, und stellte fest, 39 bis 45. Dann dachte ich, das ist aber interessant, und fragte dann den netten Konsularbeamten, der um 2 oder so wiederkam, wer war das denn? Der sagte, ach, der, ja, das war Fröhlicher, das war unser Gesandter zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und dachte, wo ist der? Der war wahrscheinlich im Keller. Wir sind dann in den Keller gestiegen, und da unten waren noch Sandsäcke und Eimer, Löscheimer und so weiter. Also man sah noch, wie sich früher mal in den letzten Tagen des Kriegs, dass sie die Leute in diesen Luftschutzkeller gerettet haben und eingepackt in ein Plakat für Arosa von 1953 oder Anfang der 50er Jahre fanden wir dann Fröhlicher. Und das habe ich gedacht, das ist ja seltsam. Was mag da wohl gewesen sein? Dann bin ich in die Schweiz und fing an, diesen Sachen nachzugehen. Dann habe ich gehört, dass Fröhlicher eigenmächtig gehandelt hätte und dass er deshalb zur Persona non grata erklärt worden sei. Ich hörte dann auch, dass Diplomaten seit Bismarcks Zeiten eigentlich nicht mehr selbstständig sind. Früher waren sie das, aber seit der Einführung der Telegrafie und der Maschinen, ich habe dann erfahren, es gab täglich eine Kuriermaschine, die nach Berlin flog, von Bern aus. Und von dem Moment an wusste ich, das kann nicht sein, dass also dieser Mann in Berlin eine selbstständige Politik gemacht hat gegen seine eigene Regierung. Und dann hatte ich sozusagen einen Strang, an dem ich ziehen konnte. Habe dann auch gemerkt, dass der offizielle Historiker der Schweiz, Bonjour, während dieser Jahre, der hat den ganzen Dreck auf dem abgeladen. Das hat also sozusagen die Regierung salviert. Und die Schweizer Historiker, hauptsächlich also Bonjour-Schüler, haben das alle nachgebetet. Ich habe gemerkt, es stimmt hinten und vorne nicht. Und das war dann über diese Figur, über die ich später ein Stück geschrieben habe, der Gesandte, bin ich dann sozusagen hinter gewisse Dinge gekommen. Ich habe problemlos die Sekretärin dann dieses Gesandten aufgetrieben, und eines Tages stand ein Auto, damals wohnte ich in der Schweiz, vor dem Haus. Und ich dachte zuerst, das ist der Geheimdienst, weil es saß ein Mann in diesem Auto und hat es nicht mehr verlassen. Und als ich dann aus dem, dann bin ich runtergegangen, habe gesagt, sagen Sie mal, suchen Sie jemanden oder weshalb sind Sie da? Und dann sagte der, stimmt es, dass Sie ein Stück über Fröhlicher schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, sagte er, ich war sein Chauffeur. Und von ihm habe ich dann zum Beispiel erfahren, dass Fröhlicher in den letzten in den letzten Kriegstagen versucht hat, mit seiner Botschaft, die man vorher teilweise schon ausgelagert hatte in den Raum um Berlin herum, wegen der Bombenangriffe, mit einem Postauto, meinem Schweizer Postauto, in die Schweiz zu fahren. Und dieses Postauto, das hatte also so ein Posthorn, wie man das auch in den Schweizer Alpentuten hört. Und auf das Dach haben sie ein Schweizer Kreuz gemalt, damit es von englischen und amerikanischen Fliegern nicht bombardiert war. In diesem Auto befanden sich dann auch mehrere Akten und Unterlagen aus dieser Zeit, als sich die Schweiz eben teilweise dem Dritten Reich auch als Bank angedient hat und Bankgeschäfte international für das Dritte Reich getätigt hat. Das Postauto kam sehr gut bis nach St. Margrethen. Da hat es dann Schwierigkeiten, die Grenze zu überqueren. Also die Schweiz wollte ihren eigenen Gesandten gar nicht mehr reinlassen.
Davon erholen wir uns jetzt bei welcher Musik, Thomas Hürlimann?
Das erste Intermezzo von Brahms.
Das war das erste Intermezzo von Brahms. Thomas Hürlimann zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johannan Schelliem. Thomas Hürlimann, wann zerbricht dieser hermetische Kosmos? Als ich mich mit Annemarie Schwarzenbach auseinandergesetzt habe, dieser Schriftstellerin im Umkreis von Erika und Klaus Mann, war die Herrschaft der Industrie, die Herrschaft der Goldküste, wo eben am Zürichsee die Reichen lebten und die dann in der ersten Internationalisierung sehr reich geworden sind, global reich geworden sind, über ihre Tochter, über das, was veröffentlicht werden soll, so stark geworden, dass sie dann Manuskripte, Tagebücher verbrennen konnten, die Tochter dann im Irrenhaus gelandet ist, das Ende vielleicht auch ein wenig zweifelhaft ist. Diese hermetische Herrschaft über die Wahrheit, gibt es die heute noch oder ist die mit dem Absturz der Swissair, mit den Bankenskandalen auch in der Schweiz und mit dem Paradiesvogel des neuen Schweizer Botschafters, der mit einer Miss verheiratet gewesen ist?
Bohrer in Berlin, mit der Miss Texas, ja.
Ist die mit einem Botschafter Bohrer mit Miss Texas in Berlin zerbrochen?
Ob sie zerbrochen ist, weiß ich nicht. Was ich immer wieder feststelle, und ich sehe das jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, wenn ich in die Schweiz komme, deutlicher, gerade auch als Zuger, das ist, dass wir eigentlich zwei Zeiten haben in der Schweiz. Wir gehen im Prinzip immer noch im Spazierschritt an die Urne, wie Gottfried Keller gesagt hat, alle paar Sonntage, um abzustimmen. Auf der anderen Seite ist die Schweiz ziemlich früh, also die gehörte zu den ersten Ländern, das hatte mit den Banken natürlich etwas zu tun, in den Globalismus übergegangen. Und die globale Zeit, die wird immer schneller. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Schritt, ein Tempo, das aus dem 19. Jahrhundert kommt. Die heutige Schweiz wurde 1870, 71 entworfen. Und auf der anderen Seite haben wir die Beschleunigung der Jetztzeit. Wir haben auch eine Figur, die diese beiden Zeiten in sich vereinigt. Das ist Herr Blocher, Christoph Blocher von der Schweizerischen Volkspartei. Er ist auf der einen Seite ein globaler Unternehmer, Chemieunternehmer, der zu Milliarden gekommen ist. Auf der anderen Seite beschwört er den Rütligeist, also eine sehr agrarische, rückständige Schweiz. Das heißt, er versucht in sich, diese beiden Zeiten zu vereinen. Das ist auch sein großer Erfolg. Natürlich stellt sich die Frage, wie kann man mit diesen beiden Zeiten umgehen? Und das, was Sie ansprechen, glaube ich, kommt gar nicht so sehr von uns, sondern das entsteht eigentlich diese Art von Riss, diese Art von Beschleunigung, entsteht im Moment da sich dann die beiden Hemisphären, also Ost und West mit der Mauer, da sich die eigentlich aufgelöst haben und da die ins Fließen gekommen sind. Also diese Art von Fluss, der hat die Schweiz sofort mitgetragen, mitgeschwemmt, viel schneller, seltsamerweise, als die beiden deutschen Staaten. Die haben sich erstmal aneinander geklammert oder übereinander geklammert, der eine drüber, der andere drunter, und versuchten sich so zu stabilisieren. Das ist auch ein Grund, weshalb Deutschland die Globalisierung ein bisschen verschlafen hat. Also die beiden deutschen Staaten waren sehr mit sich selbst beschäftigt. In der Schweiz ist das nicht so. Also in der Schweiz oder auch in Holland können Sie das beobachten, gibt es sozusagen den Sprung auf diesen neuen Weltplaneten, auf den globalen Planeten. Da hebt sich natürlich etwas ganz Bestimmtes, Spezifisches auf. Einerseits, es wird international, und umso wichtiger wird es für uns, gerade für ein kleines Land, dass wir dann unsere Herkunft, unseren Punkt auf diesem Planeten behaupten. Das ist möglich. Ernst Jünger hat gesagt, auf einer Kugel ist jeder Punkt ein Mittelpunkt. Aber man muss dann den Mut haben zu diesem Mittelpunkt, und man muss ihn natürlich immer wieder und neu in ein Verhältnis setzen zu dem, was wir wahrscheinlich früher oder später den Weltstaat nennen werden. Insofern glaube ich auch nicht eine Sekunde an Europa. Europa, eine Supranation, so ein Zwischengebilde, das wird keine Chance haben. Also der einzelne Punkt, die Region und der Weltstaat, das ist die Zukunft.
Thomas Hörlimann, herzlichen Dank, dass Sie da waren im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Jochen Anschelium, Gastgeber, was ist unsere Abschlussmusik? Der Doppelkopf klingt aus. Wir werden die Romane, die Sie geschrieben haben, Der große Kater, 40 Rosen, Fräulein Stark, Der Sprung in den Papierkorb, eine annotierte Einführung, vielleicht eine annotierte Einführung in unseren Doppelkopf oder in das Leben, in einige Momente des Lebens von Thomas Hörlimann, auch wie er den Ammann Verlag und den Verleger Egon Ammann kennenlernte. Geben Sie mir vor dieser Musik vielleicht einfach noch eine kurze Antwort auf eine schrecklich lange und traurige Frage. Wir begannen den Doppelkopf auch mit dem Tod. Ein Tod ist zu beklagen, der Tod des Ammann Verlages, der verschwunden ist. Was ist damit aus der Schweiz verschwunden? Was fehlt oder wurde abgelöst?
Es gibt den Ammann Verlag tatsächlich nicht mehr, aber die wunderbaren Bücher, die Ammann gemacht hat, Pessoa, Mandelstam und so weiter, die Dostojewski-Übersetzung, das bleibt natürlich. Bücher verschwinden ja nicht. Und ich halte es sogar für richtig, dass sich Egon und Marie-Louise Ammann dann entschlossen haben, den Verlag auch aufzugeben. Er war sehr stark, auch auf ihre Personen zugeschnitten, und es wäre sehr schwierig gewesen, diesen Verlag in der Weise weiterzuführen und ihn eben irgendwo zu parken als Subverlag bei einem größeren Verlag. Das hätte einem Verlag mit so einem eigenwilligen Gesicht auch schlecht entsprochen. Da muss man eben sagen, alles hat seine Zeit. Ich bedauere das sehr. Ich habe dadurch natürlich eine Heimat auch verloren. Ich gehe natürlich dadurch auch seltener nach Zürich. Es treibt mich immer weiter weg von meiner Heimat. Aber alles hat seine Zeit. Una entrada, una salida.
Mit welcher Musik beschließen wir den Doppelkopf auf HR2 Kultur?
Mit dem zweiten Satz von Schuberts Sonate in A-Moll.
Gastgeber Jochen Anschelium, herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind.
Thank you.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.